Deutschlandfunk Interview.
Jede Bundesregierung hat Beratungsbedarf. Das gilt vor allem in wirtschaftlichen Fragen und das war schon immer so. Und für diesen Zweck gibt es seit vielen Jahrzehnten das Gremium der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Das sind Sachverständige in Sachen Ökonomie, Professorinnen und Professoren, die regelmäßige Gutachten zur wirtschaftlichen Lage abliefern. Aber zurzeit sorgt dieses Gremium selbst für Schlagzeilen, denn der Vorsitzende, der Freiburger Ökonomieprofessor Lars Feld, muss seinen Posten räumen. Und zwar, weil die SPD ihn dort nicht länger haben will. Seine Amtszeit wird nicht verlängert. Olaf Scholz soll sich in der Großen Koalition in dieser Personalie durchgesetzt haben. Das sorgt für viel Unruhe mitten in einer Zeit, in der die Corona-Krise viele wirtschaftspolitische Herausforderungen bereithält. Wir können darüber jetzt sprechen mit Lars Feld. Schönen guten Morgen, Herr Feld.
Guten Morgen, Herr Armbrüster. Ich grüße Sie.
Herr Feld, zuerst mal die Frage, wie haben Sie von Ihrem Rauswurf bei den Wirtschaftsweisen erfahren?
Nun, es ist ja kein Rauswurf. Es ist ganz normal, dass nach zwei Amtszeiten, das sind 10 Jahre, ein Mitglied aus dem Sachverständigenrat ausscheidet. Ich habe mich darüber gefreut, dass das Wirtschaftsministerium mich vorgeschlagen hat für eine dritte Amtszeit, für eine Verlängerung. Die ist ja immer durchaus möglich. Es gibt also verschiedene Kolleginnen, die das früher ebenfalls wahrnehmen konnten, eine dritte Amtszeit. Und insofern empfinde ich das auch nicht als Rauswurf, sondern ganz normal als ein Ende der Amtszeit. Und es ist eben jetzt nicht gelungen, dass die verlängert wird.
Woran hat es denn gescheitert? Was würden Sie sagen?
Nun, eine Seite der Bundesregierung war nicht bereit, über die 10 Jahre hinauszugehen und hat zunächst einmal klar gesagt, 10 Jahre sind genug, aber dahinter stehen sicherlich auch politische Vorstellungen, etwa im Hinblick auf die Finanzpolitik.
Was könnte der SPD nicht gepasst haben an ihrer Arbeit?
Nun, man hört ja aus der SPD immer wieder, dass ich ihnen zu neoliberal sei. Also im Grunde zu sehr mainstream-ökonomische Vorstellungen äußere. Aber in der Finanzpolitik kommt es doch in der nächsten Legislaturperiode darauf an, wieder zurückzukehren zur Regelgrenze der Schuldenbremse, also aus diesen hohen Verschuldungen, die wir jetzt haben. Da gibt es doch einige Kräfte unter den Sozialdemokraten, die sich mehr Spielraum wünschen und die Schuldenbremse reformieren wollen. Da wäre ich sicher derjenige und bin auch weiterhin derjenige, der das kritisieren würde.
Was sagen Sie denn dazu, dass da so viele parteipolitische Überlegungen dann eine Rolle spielen bei der Besetzung eines solchen Gremiums, dem Sie jetzt vorstehen und das ja eigentlich die Bundesregierung möglichst neutral beraten soll?
Ich finde das sehr bedauerlich. Der Sachverständigenrat ist ja im Unterschied zu Ad-hoc-Beratungen, die immer wieder stattfinden, als unabhängige Institution konstituiert. Das schon seit über 50 Jahren. Wir haben gesetzlich gewährte Unabhängigkeit. Und mit dieser Art der Politisierung in der parteipolitischen Diskussion wird diese Unabhängigkeit natürlich ein Stück weit geschwächt. Das bedauere ich sehr. Ich hätte mir gewünscht, dass man ganz normal und ohne Getöse sich rechtzeitig um die Personalien kümmert und dabei auch die Entscheidungen trifft, die richtig sind.
Das heißt, das kam jetzt für Sie auch völlig überraschend?
Nein, mir sind diese Diskussionen schon seit längerem bekannt und natürlich hat man auch mit dem Sachverständigenrat immer einen Dialog mit der Bundesregierung. Und von daher war mir die Diskussion im Vorfeld bekannt. Schon im vergangenen Jahr bei den Nachfolgen der Kollegen Schmidt und Schnabel, als Frau Schnitzer und Frau Grimm berufen wurden, gab es ja Verzögerungen, weil darüber diskutiert worden ist in der Bundesregierung, schon im Vorgriff auf meine abgelaufene Amtszeit eine Nachfolge zu regeln. Also von daher war mir das sehr gut bekannt.
Sie haben jetzt schon, Herr Feld, gesprochen von der zunehmenden Politisierung, die Sie da beobachten, bei der Besetzung und auch bei der Behandlung dieses Gremiums der Wirtschaftsweisen. Wie schätzen Sie das ein? Worin liegt da der Grund für diese zunehmende Politisierung?
Nun, entgegen mancher Diskussionen in der Öffentlichkeit gibt es offenbar in der Bundesregierung die Einschätzung, dass der Sachverständigenrat nicht so ganz unwichtig ist, wenn es darum geht, Wirtschaftspolitik zu formulieren und Wirtschaftspolitik in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Und diese Wahrnehmung der Bedeutung des Sachverständigenrats spielt dann eben auch in Richtung einer Politisierung.
Wie viel Einfluss haben Sie denn auf die Arbeit der Bundesregierung, Sie als Sachverständigenrat?
Wir sind unabhängig und haben keinen unmittelbaren Einfluss, aber wir sind schon in der Lage, mit den Jahresgutachten, die wir verfassen, auch mit Sondergutachten, Themen zu setzen, bestehende Themen zu stärken und damit auch in der wirtschaftspolitischen Vorbereitung von Entscheidungen einen gewissen Einfluss zu nehmen. Und sehr viel in diesem Einfluss spielt sich dann natürlich auch in der Öffentlichkeit ab. Denken Sie an ein Sondergutachten über die Klimapolitik im Sommer 2019. Da war die Klimapolitik sowieso schon in der Diskussion und wir konnten Marksteine setzen im Hinblick auf die CO2-Bepreisung.
Und wie ist das umgekehrt? Bekommen Sie da auch manchmal, ich sag mal, Druck oder vielleicht auch Empfehlungen aus der Bundesregierung zu hören, so nach dem Motto, könnt ihr das bitte vielleicht so oder so formulieren?
Nein, wir sind unabhängig. Also von daher ist es schon so, dass wir immer wieder auch in gewisser Weise durch Anhörungen und anderes institutionalisiert im Dialog mit der Bundesregierung stehen und uns austauschen. Aber das, was der Sachverständigenrat daraus macht, das macht er in seiner völligen Unabhängigkeit.
Aber Sie merken natürlich schon, gerade jetzt auch an Ihrer Personalentscheidung, Sie wissen immer, es kann sein, dass ich als Sachverständiger hier mir keine Freunde mache in der Bundesregierung und möglicherweise bald diesen Posten los bin.
Natürlich, mit dem, was man in der öffentlichen Debatte, aber auch intern vertritt als Mitglied des Sachverständigenrates, eckt man an. Und das führt dann durchaus auch dazu, dass man sich nicht immer nur Freunde macht.
Herr Feld, dann lassen Sie uns über die Arbeit der Bundesregierung sprechen, vor allen Dingen auch über die wirtschaftspolitische Arbeit. Haben Sie den Eindruck in dieser Krise, dass die Bundesregierung in dieser Corona-Krise die Lage der Unternehmen und der deutschen Wirtschaft immer auf dem Schirm hat?
Auf dem Schirm hat sie diese Probleme mit Sicherheit. Und ich finde, wenn wir die gesamte Politik seit dem März 2020 anschauen, alles, was es an finanzpolitischen Entscheidungen gegeben hat, es gibt auf der europäischen Ebene ja auch noch die Geldpolitik, die sehr wichtig ist, dann haben wir von Seiten des Sachverständigenrats diese Politik überwiegend als positiv eingeschätzt. Es ist richtig, in solchen Lagen, in denen wir uns befinden, mit massiv expansiver Fiskalpolitik gegenzuhalten. Das heißt nur nicht, dass jedes einzelne gewählte Instrument und auch die Umsetzung jeder einzelnen Maßnahme immer vollständig gelungen ist. Da kann man schon noch das ein oder andere kritisieren, aber überwiegend empfinde ich die Politik als positiv.
Das heißt, wo Sie das Stichwort Schuldenbremse ja selber erwähnt haben, in diesem Fall sind Sie auch damit einverstanden, völlig d'accord, dass die Schuldenbremse erstmal ausgesetzt bleibt.
Ja, absolut. Es ist nun mal so, wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Schuldenbremse anschaut, dass gerade für solch schwere Krisen, in denen wir sind, die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse geschaffen worden ist. Und sie wird nun genutzt, auch für eine massive Neuverschuldung genutzt. Wie lange sie ausgesetzt bleiben kann, ist eine andere Frage. Aber dass sie im vergangenen Jahr und in diesem Jahr ausgesetzt ist, ist absolut in Ordnung.
Wenn Sie sich dann konkrete Entscheidungen anschauen, zum Beispiel diese jetzt, die hat ja für viel Wirbel, für viel Aufruhr gesorgt in der deutschen Wirtschaft, dass ausgerechnet die Friseure zuallererst öffnen dürfen und der Rest des Handels nicht. Was sagt Ihnen das?
Nun, im Hinblick auf die Öffnungsstrategien das ist natürlich eine Mischung aus Entscheidungen, die vielleicht erst in zweiter Linie ökonomische Begründungen haben. In erster Linie geht es ja darum, sich zu fragen, wie schafft man es, epidemiologisch gesehen, die Infektionsentwicklung in den Griff zu bekommen. Und da bin ich als Ökonom in gewisser Weise nicht wirklich Experte, der Ihnen sagen kann, ist es nun besser, den stationären Einzelhandel oder die Friseure zu öffnen. Was aber im ökonomischen Sinne natürlich immer auch eine Rolle spielt, ist die Frage der Ausweichreaktionen, die sich zeigen. Wir stellen beispielsweise im Einzelhandel fest, dass Abholverkauf möglich ist und das kann dann schon auch mal so sein, dass diejenigen, die was abholen, in den Laden hineingenommen werden und sich noch was zusätzlich kaufen können. Das ist eine Ausweichreaktion, die man nicht möchte. Und auf der anderen Seite stellen wir beim Friseurhandwerk fest, dass es da durchaus auch Schwarzarbeit gibt. Das gibt es schon lange und die Diskussion darüber haben wir auch schon lange und die nimmt natürlich bei solchen Restriktionen, wie sie jetzt da sind, zu. Und von daher kann ich die pragmatische Entscheidung, den Friseuren eine frühere Öffnung zu gewähren, ganz gut verstehen.
Was würden Sie denn sagen aus ökonomischer Sicht? Wie lange kann die deutsche Wirtschaft diesen Lockdown noch durchhalten?
Die deutsche Wirtschaft kann den Lockdown relativ lange durchhalten. Man muss einfach sagen, diesen Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft, den darf man nicht simpel aufmachen. Natürlich ist jedes einzelne Unternehmen, das jetzt vom Lockdown betroffen ist, sieht diesen wirtschaftlichen Zielkonflikt sehr, sehr stark und wünscht sich die Öffnungen. Aber für die Gesamtwirtschaft gibt es den Zielkonflikt in dieser Form so nicht. Denn man muss halt auch anerkennen, dass wenn die Infektion völlig außer Kontrolle gerät, eben die Wirtschaft auch zusammenbrechen würde. Die Leute könnten nicht mehr arbeiten, sie würden nicht einkaufen, der Konsum würde viel stärker einbrechen, als wir das jetzt haben. Und von daher kommt es natürlich schon darauf an, hier eine kluge Politik zu machen, dafür zu sorgen, dass die Infektionen zurückgehen. Der entscheidende Stichpunkt für die weitere Entwicklung ist die Impfstrategie. Das muss man ganz klar sehen. Und hier hoffe ich mir schon, dass wir etwas mehr Dampf in die Sache reinbekommen, also auch deutlich bessere Entwicklungen bei den Impfungen in der Breite realisieren können.
Haben Sie da den Eindruck, da hat die Politik versagt?
Ich rede nicht von Versagen. Ich schaue nicht einfach zurück und frage dann, wer hat da was falsch gemacht in dieser schönen Schuldzuweisungsdebatte, die wir da manchmal in der Öffentlichkeit haben. Sondern ich frage mich, wie kann man das jetzt verbessern? Und da habe ich den Eindruck, dass an der Impfstrategie eine Änderung notwendig ist. Wir sind jetzt fast so weit, dass wir die vulnerablen Gruppen geimpft haben. In manchen Ländern ist das schon der Fall. Und ich denke, dass man im nächsten Schritt die Stufungen auflösen muss und eben stärker in der Breite impfen muss. Es ist ja so, dass viel Impfstoff nicht verimpft wird.
Herr Feld, jetzt sehen wir um Deutschland herum einige Länder, die da deutlich forscher vorgehen, die auch schon über Lockerungen, auch schon über komplette Öffnungen sprechen. Und absehbar ist für viele Beobachter, glaube ich, dass zum Beispiel Großbritannien sehr viel früher wieder seine Wirtschaft öffnen wird als Deutschland. Könnte der deutschen Wirtschaft daraus ein Nachteil entstehen? Könnte Deutschland hinterherhinken?
Den Nachteil sehe ich da nicht, denn je besser es den Ländern um uns herum geht, umso einfacher wird es für uns sein, die Grenzen offen zu halten. Wir haben ja auf der anderen Seite auch Länder, in denen es schlechter läuft, Tschechien zum Beispiel, und haben dort temporär Grenzkontrollen, die dazu führen, dass auch in den internationalen Wertschöpfungsketten, die deutsche Wirtschaft bedienen, Brüche auftreten und Produktionsengpässe in Deutschland im verarbeitenden Gewerbe auftreten. Also je besser es unsere Nachbarn machen, umso glücklicher bin ich, denn dann haben wir überhaupt keine Notwendigkeit mehr, irgendwelche Grenzkontrollen durchzuführen, mal jetzt vom Brexit und der Problematik abgesehen, die sich mit Großbritannien stellt. Was man im Vereinigten Königreich allerdings sieht, ist offensichtlich eine etwas bessere Impfstrategie, die dort zum Zuge kommt. Von daher nochmal mein Plädoyer, das in Deutschland zu überdenken und sich zu fragen, spielen da jetzt nur ethische Gesichtspunkte eine Rolle oder müssen wir jetzt nicht sehen, dass wir bei den weiteren Gruppen, die anstehen, viel stärker in die Breite gehen.
Live hier bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen war das der Freiburger Ökonom Lars Feld, der noch Vorsitzende der Wirtschaftsweisen. Herr Feld, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Armbruster.